Herr Jesus, so bete ich, dass du Birol jetzt wirklich ein Wort gibst und uns die Gnade zuzuhören, was du zu sagen hast. Danke, dass wir in Frieden und in Freiheit dein Wort hören dürfen. Amen.
In den letzten 100 Jahren etwa hat sich so eine neue Kunstrichtung gebildet, die nennt sich abstrakte Kunst. Die gab es vorher auch schon, so in Anfängen, aber so richtig durchgestartet, das ist so in den letzten 100 Jahren etwa. Ich habe auch keine Ahnung davon, sage ich ehrlich, deswegen werde ich euch da jetzt nicht viel referieren können. Aber ich möchte, dass ihr einmal dieses Bild anschaut, was so ein Beispiel ist für abstrakte Kunst. Und dass ihr selber erstmal einmal schaut und überlegt, was ist da abgebildet für euch. Ehrlich vorsagen, selber gucken, dass die anderen auch überlegen, was das ist. Ja. Farbenblindheit ist in dem Fall nicht so schlimm, wenn du es mir glaubst. Okay, also ihr könnt selber ein bisschen gucken. Genau das abgebildete Herz. Ihr seht irgendwie, es ist nicht so ganz farblich harmonisch, das Bild, sage ich. Ein bisschen, es ist chaotisch auf jeden Fall. Es sind intensive Farben größtenteils. Das Bild trägt den schönen Titel Erste Liebe. Jetzt muss man ein bisschen überlegen, was hat das mit der ersten Liebe zu tun? Das Herz natürlich für die Liebe, klar. Und da geht es eben darum, es ist die Farben, es ist intensiv, es ist vielleicht nicht völlig harmonisch, weil diese, ne, wenn zwei Menschen das erste Mal verliebt sind, dann kann es auch ein bisschen ruppig werden. Also das soll das ausdrücken. Kann man was vielleicht mit anfangen oder nicht? Darum geht es mir auch gar nicht so sehr. Der Vorteil von so einer abstrakten Kunst ist, dass sie solche Sachen eben ausdrücken kann. Ja, ihr hättet das bestimmt ganz anders ausgedrückt, mit noch mehr Herzen und ganz rot oder so. Aber eben, man kann sowas ausdrücken mit der abstrakten Kunst, was vielleicht anders nicht ausdrückbar wäre. Man kann Gefühle ausdrücken oder Situationen ausdrücken. Der Nachteil ist, das hängt vom Betrachter natürlich ab. Für euch vielleicht, wenn du da sitzt, sagst du, also mit erster Liebe hat das für mich nichts zu tun. Das ist der Nachteil bei abstrakter Kunst. Und mancher versteht das vielleicht gar nicht. Wenn ich den Titel nicht gesagt hätte, wären die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen, wenn wir ehrlich sind. Also so diese Art von Metaphorik, von metaphorischem Ausdruck, dieses Bildliche, hat Vor- und Nachteile. Jetzt gibt es Bibelstellen, die sind irgendwie ähnlich. Jetzt kommt meine Überleitung. Es gibt Bibelstellen, die sind ähnlich, insofern, die benutzen ein Bild, eine Metapher. Und es hat einen Vorteil, dass du in so einer Metapher kannst du manchmal Sachen besser ausdrücken, als wenn du sie nur beschreiben würdest. Als wenn du sie sachlich beschreibst. Der Nachteil ist natürlich, du musst das Bild auch richtig verstehen. Also du kannst eine Metapher auch falsch verstehen. Das ist der Nachteil. Und eine so eine Metapher, die schauen wir uns heute an, die kennt ihr alle, aber ich möchte einmal zum einen das Bild heute heben und hoffen, dass wir alle am Schluss ein besseres Verständnis davon gewinnen, was uns dieses Bild eigentlich sagen soll. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das Thema einfach so wichtig, dass ich uns das neu auf die Tagesordnung setzen möchte. Dass wenn du das Bild schon verstehst, dann ist es für dich eine Erinnerung heute, dass es wichtig ist. Und Jesus sagt, wie wichtig das ist. Habe ich schon verraten, das ist von Jesus natürlich, das ist ja der Meister der Metaphern und steht in Johannes 15. Dort schreibt oder sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Habe ich eine andere Übersetzung, dann lese ich von hier. Also er schneidet sie zurück und reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es gibt zwei Bilder, die Jesus hier gebraucht, die er nicht sofort erklärt. Also er gebraucht das Bild vom Weinstock und vom Weinbauer, da sagt er aber sofort, was das ist. Und bei der Rebe auch. Zwei Bilder erklärt er aber nicht. Das ist zum einen die Frucht, das Bild der Frucht. und das Bild von dem in mir sein. Und diese beiden wollen wir uns anschauen, um zu schauen, was bedeuten diese Bilder. Wir fangen bei der Frucht an. Die Frucht ist erstmal ein allgemeiner Begriff für etwas, was hervorgebracht wird. Ja, also alles, was ihr hervorbringt im Glauben, das ist diese Frucht, von der Jesus redet. Also könnte man jetzt überlegen, was passt da alles rein? Das ist zum Beispiel charakterliche Veränderungen. Wir denken an die Frucht des Geistes. Also wenn ihr in der Liebe wächst, in der Demut wächst, in der Gnade wächst und so weiter, dann ist das eine Frucht, die Frucht eures Lebens. Wir können dabei auch an euren Lebenswandel denken oder an Gebetserhörungen zum Beispiel, um ein bisschen das noch geistlicher zu machen. Wenn ihr Gebetserhörung erlebt, dann ist das eine Frucht eures Lebens, eine Frucht, die euer Leben hervorbringt. Dazu können natürlich auch, wenn sich Menschen bekehren, wenn ihr Menschen zu Jesus führt, ist das auch eine Frucht eures Lebens. Aber nicht nur das. Manchmal wird das so verengt auf diese Bekehrung, aber ich denke, dass das zu kurz greift, sondern Frucht, eben wie die Frucht des Geistes, ist eben das, was wächst, das, was entsteht. Das Ergebnis von eurem Leben, von eurem Wandel mit Jesus, mit Gott. Jesus nimmt zum Beispiel dieses Bild, wenn er sagt, woran wir Propheten prüfen sollen. Er sagt, ihr erkennt die Propheten, erkennt ihr an ihrer Frucht. Ja, wir wissen zum Beispiel aus dem Alten Testament, es können sich auch bei falschen Propheten können sich die Dinge erfüllen. Also das heißt, die Erfüllung von etwas ist noch nicht kein Prüfsiegel für Prophetie, sondern die Frucht des Propheten. Welchen Lebenswandel hat er? Was bringt sein Leben hervor? Was kommt dabei heraus? So sagt Jesus, sollen wir Prophetie prüfen. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Also das ist das Bild der Frucht, was Jesus gebraucht. Jetzt habe ich gesagt, dass so das Ergebnis, und das stimmt natürlich nicht so ganz, und da kommt jetzt eben die Metapher ins Spiel, weil das Bild von der Frucht, das transportiert ja noch mehr Bedeutung als nur, das ist nicht nur ein Ergebnis, sondern eine Frucht an einem Baum zum Beispiel ist zwar das Ergebnis von dem Baum, aber es ist auch etwas, was über einen Zeitraum entstanden ist. Ja, also wenn Jesus sagt, das ist die Frucht, dann meint er damit auch etwas, was über einen Zeitraum, über einen Prozess entstanden ist. Also bei Frucht dürfen wir nicht so sehr an etwas denken, was sozusagen von jetzt auf gleich da ist, so wie 2 plus 2 ist gleich 4, dann ist 4 das Ergebnis, aber es ist sofort da. Und eine Frucht ist aber etwas, was entsteht, was reifen muss auch, was vielleicht schon zu sehen, aber noch gar nicht fertig ist. Oder was vielleicht noch gar nicht da ist, sondern wo man noch eine Weile drauf warten muss. Und außerdem bei einer Frucht müssen natürlich die Bedingungen auch stimmen. Ja, dass eine Frucht hervorgeht von einem Baum, Da muss genug Sonnenlicht da sein, da muss Wasser da sein, die Nährstoffe müssen stimmen, es darf keine Schädlinge geben und so weiter. Also Jesus gebraucht, deswegen ist dieses Bild auch so schön, weil er in diesem Bild ganz viel hineinpacken kann, ohne dass er es im Detail alles beschreiben muss. Als Bild von der Frucht ist eigentlich für uns anschaulich klar. Für uns Städter dann nicht mehr so sehr, aber viele haben in Berlin ja auch einen Kleingarten, einen Strebergarten. Insofern ist das Bild von der Frucht den meisten anschaulich. Gut, also mit diesem im Hinterkopf, die Frucht verstehen wir jetzt also. Was bedeutet diese Frucht, von der Jesus redet? Eben das Ergebnis, das gereifte Ergebnis von dem Wandel mit ihm. Wo wir das verstehen, werde ich mal die ersten zwei Verse nochmal lesen und schauen, was genau er uns darüber sagt. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Gott als Weinbauer ist beschäftigt an uns, mit einem Reifeprozess, an einem Reinigungsprozess. Das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, wenn du keine Frucht hervorbringst, zum einen wirst du abgeschnitten, aber auch wenn du Frucht trägst, dann schneidet er dich zurück und reinigt so, damit noch mehr Frucht entsteht. Und bei einem Wein, da muss man das machen. Man muss die Pflanze regelmäßig zurückschneiden, damit sie neue Triebe bringt, weil diese neuen Triebe nur viel Frucht tragen. Also dieses Bild ist klar und im Glauben erleben wir das auch. Jeder, der mit Jesus, wenn du eine Weile mit Jesus schon gehst und ihm nachfolgst, dann erlebst du das, gehst immer wieder durch Phasen durch, wo er dich läutert, wo Dinge in deinem Leben hervorgebracht werden durch den Heiligen Geist, die du zurücklassen musst, Dinge, die du vielleicht neu bewerten musst, bestimmte Handlungen oder Freundschaften, wo du merkst, dass die dir nicht gut tun. Also du hast ganz viel Veränderungsprozesse, Läuterungsprozesse, die nötig sind, damit du noch mehr Frucht bringst als bisher. Am deutlichsten merken wir das bei der Wiedergeburt selbst. Also wenn du dein Leben Jesus gibst, ist nicht bei allen so, aber bei vielen so, dann merkst du einen radikalen Wandel in deinem Leben. Dann gibt es Dinge, die du wirklich zurücklässt. Hängt natürlich auch davon an, wie sehr du vorher in Sünde warst, aber bei vielen eben, bei mir muss ich das auch sagen, gibt es wirklich Dinge, viele Dinge, die zurückgelassen werden müssen. Freundschaften, die man abbricht, weil die eben schädlich sind, Gewohnheiten, die man zurücklässt und so weiter. Wir wünschen uns, glaube ich, oft dieses, dass es immer so weitergeht, immer dieses Spontane, auf einmal gibt es Änderungen, aber Frucht ist eben, auch das Zurückschneiden ist auch ein Prozess von etwas Längerem. Und das natürlich auch ist nicht so einfach. Ich meine, der Wein, jetzt um in diesem Bild zu bleiben, Wein kann ja nicht reden, die Pflanze, aber wenn sie reden könnte und ihre Gefühle, wenn sie die hat, vorausgesetzt, die ausdrücken könnte, würde sie bestimmt nicht sagen, jetzt mal wieder so ein richtiger Zurückschneiden. Das tut gut. Ein Zurückschneiden ist natürlich auch, ist gewaltsam fast. Ja, es ist bestimmt schmerzhaft, wenn, wie gesagt, vorausgesetzt für eine Pflanze, dass sie einen Schmerz empfinden kann. Aber dennoch ist es ein nötiger Prozess. Also Jesus sagt, dieses Zurückschneiden ist nötig, damit noch mehr Frucht hervorgebracht wird. Also diese Läutungs-, diese Reinigungsprozesse sind nötig für uns. Und darum ist es auch so wichtig, dass Jesus am Anfang sagt, wer der Weinbauer ist. Er sagt, mein Vater ist der Weinbauer. Und wir als Kinder Gottes können auch sagen, unser Vater, wie wir es gerade gebetet haben, unser Vater im Himmel, der ist der Weinbauer. Das heißt, wenn Gott an dir arbeitet und wenn du merkst, es ist ein schmerzhafter Prozess vielleicht, durch den du gehen musst, wo du vielleicht auch Dinge zurücklassen musst, die du lieb gewonnen hast, dann musst du immer wissen, dass dein Vater im Himmel, der dich zurückschneidet. Ist dein Vater im Himmel, der dich läutert. Ist dein Vater im Himmel, der dich reinigt. Ist nichts Böses, nichts Schlechtes für dich, sondern was Gutes, was du empfängst, auch wenn es unangenehm ist. Die Reinigung von Gott ist immer etwas Gutes, weil alles in ihm gut ist. Weil nur Licht ist und kein Schatten, um wieder ein Bild zu gebrauchen. Aber ihr versteht das Bild. Darum ist dieses Verständnis so wichtig. Darum kann Paulus auch sagen, alle Dinge müssen uns zum Guten dienen. Alle Dinge. Selbst die Unangenehmen. Das kann er nur schreiben, weil er weiß, wir haben einen Vater, einen liebenden Vater im Himmel, der auf seine Kinder Acht gibt und der nicht zulässt, dass ihnen etwas zu ihrem Schaden widerfährt. Aber auch dieses Bewusstsein sozusagen ist auch eine Frucht, die in uns wachsen muss, dass wir das schaffen, diesen Glauben eigentlich am Ende zu haben. Den Glauben auch in schwierigen Situationen zu sagen, ja, ich weiß, auch diese Situation nutzt du für mich zum Guten, zum Besten sogar. Aber es ist etwas, wo wir drin wachsen dürfen und wachsen sollen, in dieser Frucht, auch diese Frucht der Dankbarkeit. Und Jesus sagt als nächstes, den dritten Vers lesen wir, ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Also Reinheit kommt auch, ich glaube nicht nur, aber kommt auch aufgrund des Wortes Gottes. Hat jemand vor ein paar Tagen zu mir gesagt, ich glaube, man kann gar nicht zu viele Predigten hören. Gibt natürlich schon ein zu viel, aber grundsätzlich ist das nicht falsch. Grundsätzlich, ich versuche auch für mich, dass ich unter der Woche immer wieder mir Predigten anhöre, auch von anderen Gemeinden, auch aus den USA oder von ganz woanders, einfach um zum einen, um auch andere Blickpunkte, andere Gesichter, also andere Arten mir anzuhören, mich andere Arten der Interpretation anzuhören, um nicht zu sehr zu verengen in dem, was wir denken, in der Perspektive, aber auch um dieses zu kultivieren, das Wort Gottes reichlich in mir wohnen zu lassen, für die Reinigung, für die Läuterung. Es ist so wichtig, dass wir das immer wieder haben und Jesus sagt eben, das Wort kann reinmachen. Und deswegen schreibt auch Paulus an die Kolosser, sagt er, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wir dürfen, glaube ich, nicht, wir machen manchmal zu schnell diesen Schritt dann zu sagen, okay, das heißt, jetzt müssen wir uns immer gegenseitig Bibelverse um die Ohren hauen. Wir dürfen das nicht zu sehr verengen auf die Bibel. Paulus führt das aus, was er meint. Er sagt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt einander. Predigten haben wir, das kriegen wir hin. Lehrt einander, ermahnt einander. Da können wir vielleicht üben noch, einander ermahnen auch. Singt Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder, dankbar an euren Herzen. Wenn wir im Lobpreis stehen, ist die Herausforderung an uns, dankbar an unseren Herzen zu singen. Nicht nur aufzustehen und mitzumachen, das ist der erste Schritt, sondern dass wir es dankbar tun. Dankbar an unseren Herzen. Und so wohnt das Wort Christi reichlich unter uns. Auch das zur Reinigung. Also darum ist es wichtig, dass wir einander haben. Darum ist auch wichtig, dass wir einander ermutigen, ermahnen und das Wort reichlich unter uns wohnen haben. Also es gibt eine Frucht in unserem Leben. Es gibt viele Früchte in unserem Leben. Und Gott sorgt dafür durch Reinigung, dass wir diese immer mehr hervorbringen. Jetzt noch die Frage, woher kommt diese Frucht? Und das ist ein bisschen das, alles, was ich bisher gesagt habe, das könnte man jetzt leicht so hinlegen und sagen, gut, jetzt strengen wir uns alle an, dass wir reichlich Frucht bringen. Das ist das, was der Herr Jesus gesagt hat. Und das stimmt so nicht. Und dafür müssen wir weiterlesen, die letzten beiden Verse noch. Also er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also der Schlüssel ist, in Jesus bleiben. Das ist der Schlüssel. Und er gibt zwei Verheißungen für die, die in ihm bleiben. Die erste Verheißung ist, wo er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Es ist eigentlich wichtig, dass er das sagt. Weil du könntest ja das Gefühl haben, Jesus, ich bin die ganze Zeit in mir, in dir, ich versuche in dir zu bleiben, aber wo bist du eigentlich? Aber er sagt, wenn du in mir bleibst, dann bleibe ich auch in dir. Das ist die erste Verheißung. Die zweite Verheißung, die er gibt, ist, und wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr reiche Frucht. Reiche Frucht. Nicht ein bisschen Frucht, sondern reiche Frucht. Ich habe manchmal die Befürchtung, und in Predigten hört man das leider manchmal, und ich fürchte, vielleicht habe ich das auch schon in der Predigt, zumindest nicht extra, aber doch irgendwie gesagt, dass Jesus ist so ein bisschen so das Extra, was dazukommt in dem Leben. Ja, du hast dein Leben und das kann gut laufen, aber mit Jesus ist es noch besser. Aber es ist nicht das, was er sagt. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr reiche Frucht. Und wenn ihr nicht in mir bleibt, ein bisschen. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt, reicher. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagt, ohne mich gibt es gar keine Frucht. Jesus ist nicht das Sahnehäubchen obendrauf oder so, ist nicht die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, sondern Jesus ist der ganze Kuchen, um jetzt ein anderes Bild zu benutzen. In Jesus ist alles. Wenn wir in ihm bleiben, dann bringen wir reiche Frucht, ohne ihn aber können wir nichts tun. Und natürlich, ich meine, ich habe halt früh Zähne geputzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das getan habe, weil Jesus in mir war oder weil ich in ihm war. Ja, also, wenn er sagt, ihr könnt nichts tun, dann ist natürlich nicht gar nichts gemeint. Sondern er meint, diese göttliche Frucht, die könnt ihr nicht hervorbringen ohne mich. Göttliche Frucht bringen wir nur hervor, können wir nur hervorbringen, wenn wir in ihm bleiben und er folglich in uns bleibt. Ohne ihn gibt es diese Frucht gar nicht. Ihr habt das, glaube ich, schon ein, zwei Mal auch gesagt. Wenn wir uns so die Erweckungsprediger anschauen, die haben ja sichtbar reiche Frucht gebracht. Dann haben die unheimlich viel Zeit im Gebet verbracht. Unheimlich viel. Und es waren ja nicht Leute, die zu viel Zeit hatten oder so. Aber wenn man zum Beispiel, ist ja aufgeschrieben, George Whitefield, George Whitefield, der ist damals durch die ganze USA gezogen und hat gepredigt, hat furchtbar viel gepredigt. Und er hat aber selber von sich gesagt, er hat 3 Stunden am Tag im Gebet verbracht. Überleg mal, wo in deinen Zeitplan 3 Stunden reinpassen würden für Gebet. Oder John Wesley, anderes Beispiel, auch Erweckungsprediger, der hat, habe ich gelesen, er hat, glaube ich, 700 Predigten im Jahr gehalten. Das heißt, er muss 2-3 Mal am Tag gepredigt haben. Und er ist jeden Tag 4 Stunden vorher aufgestanden, vor seinem Zeitplan, um zu beten, 4 Stunden. Also auch der hatte nicht zu viel Zeit. Und ich glaube nicht, dass sozusagen dieses, die haben einen tollen Dienst gehabt und zusätzlich noch gebetet, sondern weil sie so viel Zeit im Gebet verbracht haben. Deswegen hatten sie die Frucht, nicht andersrum. Genauso diesen bekannte Zitat von Luther, wo er sagt, er hat so viel heute zu tun, da muss er noch mehr Zeit im Gebet verbringen. Ich verstehe, es ist eine ganz andere Denkweise. Ich bringe Frucht hervor, weil ich in Jesus bleibe. Nicht, ich bringe halt Frucht hervor und Jesus kommt dann noch dazu. Ich wünsche mir, dass wir mit diesem Bewusstsein unterwegs sind und dass wir dieses Wort von Jesus auch eine Mahnung an uns sein lassen, bringen wir reiche Frucht hervor. Das muss uns doch auch, also mir gibt es zu denken, über euch kann ich das nicht sagen, weil ich es nicht bei jedem weiß, aber mir gibt es zu denken, wenn er sagt, der in mir bleibt, der trägt reiche Frucht. Kann ich von meinem Leben sagen, dass es reiche Frucht gibt? Und das ist ja was Beständiges. Also ich meine jetzt nicht so über mein ganzes Leben, sondern schau mal das letzte Jahr an. Kann ich vom letzten Jahr sagen, da war reiche Frucht? Weil das ein Zeichen dafür ist, dass ich in Jesus geblieben bin. Ich löse das noch ein bisschen auf, aber ich will das nicht zu schnell wegnehmen, die Schärfe von dem, was Jesus zu uns sagt. Wie bedenkenswert das eigentlich ist, was er formuliert. Dass er sagt, ohne mich bringt ihr keine Frucht. Haben wir reiche Frucht? Die zweite Metapher habe ich noch nicht zu gesagt, dieses in mir bleiben, was das heißt. Weil daran hängt es ja irgendwie, ne? Also Jesus sagt, bleibt in mir. Und das ist nämlich das Bemerkenswerte an der Stelle, ist die einzige Aufforderung von Jesus. Ist der einzige, der Imperativ, grammatisch formuliert, in diesem Abschnitt. Er sagt nicht, bringt Frucht hervor. Ist nicht seine Aufforderung. Die einzige Aufforderung, die er gibt, ist, bleibt in mir. Die Frucht ist das Ergebnis, ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, in Jesus zu bleiben. Und das ist die Aufforderung, die er an uns gibt. Die Frage ist, was bedeutet es, bleibt in mir? Ist ja wieder so etwas Abstraktes irgendwie. Wen das genauer interessiert, der muss mal die Kapitel 14 bis 16 lesen. Ich würde es euch fast als Hausaufgabe geben, aber aus der Schule wissen wir, wenn es keiner kontrolliert, macht es auch keiner. Deswegen mache ich es nicht als Hausaufgabe, sondern wen das wirklich interessiert, wenn du wirklich sagst, ich sehe bei mir zu wenig Frucht, ich möchte Frucht sehen, ich möchte das erleben. Dann lies mal Johannes die Kapitel 14 bis 16 durch. Weil das eigentlich eine Einheit ist, diese 3 Kapitel. Und Johannes 15, die Verse 1 bis 5, die wir gelesen haben, ist genau in der Mitte davon. Und in diesen 3 Kapiteln gibt es immer wieder 3 Dinge, die Jesus immer, oder eigentlich 4, die Jesus immer wieder sagt. Immer wieder wiederholt er diese 4 Dinge. Und 3 davon haben direkt mit dem Thema zu tun. Das erste, was er sagt, ist, ihr sollt mich lieben, liebt mich. In Jesus zu bleiben, bedeutet ihn zu lieben. Das ist das Erste, das Wichtigste. Das bedeutet natürlich zum einen erstmal, wir müssen uns Zeit für ihn nehmen. Deswegen hatte ich diese Beispiele mit den Erweckungspredigern. Ohne Zeit mit Jesus geht es einfach nicht. Es braucht diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das heißt, Zeit für Gebet, Zeit fürs Bibellesen, Zeit für die Anbetung. Dass wir das auch nicht nur absitzen, sondern das wirklich nutzen als Gelegenheit, Dienstaggebet wäre jetzt ein gutes Dienstagsgebet, nutzen als Gelegenheit, mit ihm Gemeinschaft zu haben, in ihm zu bleiben und nah bei ihm zu bleiben. Das ist das Erste, ihn zu lieben. Und dazu gehört auch, die Gemeinschaft mit ihm zu haben, ist auch das Abendmahl, was wir heute feiern, ist natürlich genauso, Gemeinschaft mit ihm, um in ihm zu bleiben. Das Zweite, was er in diesen drei Kapiteln immer wieder sagt. Ich mache es relativ kurz, weil es einfach sonst sehr lang dauert. Das zweite ist, seine Gebote zu halten. Immer wieder, wenn er sagt, ihr sollt mich lieben, sagt er danach direkt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das ist nicht optional, das ist ein Teil der Liebe zu ihm. Und ist ja auch klar, wenn meine Frau mir eine Vorgabe macht, dann tue ich das natürlich, was sie sagt, einfach weil ich sie liebe. Wenn es irgendwie nicht total komisch ist, was ich nicht möchte. Nein, also ihr versteht, Liebe, natürlich tut man dann, was dem anderen wichtig ist. Also wenn wir Jesus lieben, natürlich halten wir seine Gebote. Und sein Gebot ist, dass wir einander lieben, das sagt er. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also einander zu lieben, das ist Teil davon, in Jesus zu bleiben, eng verwoben zu sein in dieser Liebe Gottes für uns und für andere. Und drittes, was er sagt, ist, er sendet uns den Heiligen Geist. Dass es Jesus in uns bleibt, ist durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist genauso wenig optional, sondern ist Teil dieser innigen Gemeinschaft, die wir brauchen, um Frucht zu bringen. Also die Frucht, nochmal, ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nie die Frucht. Die wird ganz oft das Ziel. Das ist die Gefahr und das ist auch das Problem bei dem Ganzen. Weil die Frucht eben sichtbar ist. Ja, das jetzt mal ein Beispiel als Pastor. Kann man schnell dahin kommen, dass man hier vorne steht, dass man so, ich persönlich nicht, weil ich mit meiner Predigt sehr beschäftigt bin, immer gedanklich, aber wenn ich dafür mehr Gedankenkapazität hätte, könnte ich so anfangen, hier so durchzuzählen, wie viele Leute sitzen hier eigentlich. Und dann so, na, ist heute ein guter Sonntag oder nicht? Aber es ist genau der Fehler, dass die Frucht anzuschauen, anstatt die Gemeinschaft mit ihm und die Frucht nur als Ergebnis der Gemeinschaft. Die Frucht darf aber nicht das Ziel werden. Genauso kannst du schauen, wenn du schaust, ob es in deiner Karriere, ob es mit deiner Familie, in deiner Ehe gut läuft, deinen Freunden, was auch immer, das ist alles Frucht, das ist wichtig, ob du dich charakterlich veränderst. Aber das Ziel ist nicht die Frucht. Das heißt, dass es in deinem Leben keine Frucht gäbe, weil du nicht lang genug mit Jesus unterwegs warst oder einfach deine Hürden zu groß waren, ist es trotzdem nicht das Ziel. Das Ziel ist Jesus Christus, die Gemeinschaft, die innige Verbundenheit mit ihm, in ihm zu bleiben. Das ist das Ziel. Das ist unser Auftrag, den wir von ihm bekommen. Genauso auch Gebetserhörung deswegen. Gebetserhörung wünschen wir uns, was nicht das Ziel. Das Ziel ist, in Jesus zu bleiben. Und die Frucht erwarten wir, dass sie davon folgt. Ich möchte euch ein Beispiel mal sagen von mal was Ungeistliches. Ich hatte jetzt schon die ganzen Erweckungsprediger aufgezählt und so, aber weil das eben nicht, es geht nicht nur um Erweckungsprediger oder um Pastoren oder Theologen oder so, sondern es geht um jeden. Egal, wo Gott dich hingestellt hat, darum geht es auch. Und zwar gab es vielmehr einen Geschäftsmann, der hieß R.G. Letourneau. Leider nicht der einfachste Name. Aber Letourneau, der war ein Geschäftsmann in den USA, so hat vor allem zwischen 1930 und 1970 unter anderem ein Unternehmen gegründet, die Letourneau Technologies, die so ein paar hundert Angestellte hatten. Hat später auch noch eine Universität gegründet, die es heute noch gibt. Die hat jetzt aktueller Stand 1.000 Angestellte und 3.300 Studenten. Also ziemlich großes Ding. Der war mit anderen Worten der hatte nicht wenig zu tun. Das war ein beschäftigter Mann. Aber es war auch ein sehr gläubiger Geschäftsmann, der immer sein Geschäft als Dienst an Christus auch verstanden hat. Der gesagt hat, ich möchte mit dem, was ich mache, möchte ich Gott verherrlichen. Der hat meine Geschichte erzählt, da kam ein Auftrag der Regierung rein, wo sie eine Maschine bauen sollten, um Flugzeuge hochzuheben. Das Problem ist, so eine Maschine gab es bis dahin nicht. Also die mussten das neu entwerfen, er und seine Ingenieure. Und die haben das probiert, aber die haben keine Idee bekommen, wie kann sowas gehen? Wie kann sowas gehen, dass das Flugzeug heil bleibt und die Maschine auch? Und sie haben sich lange dran probiert, aber nie auf den grünen Zweig gekommen und irgendwann kam die Abgabefrist immer näher. Und natürlich gab es dann Stress, seine Ingenieure waren gestresst, waren nervös langsam. Was machen wir, wenn die Abgabefrist ausläuft? Kurz vor dieser Abgabefrist war es dann einen Abend, wollte er früher nach Hause gehen. Ah, nicht nach Hause, stimmt nicht. Er wollte früher gehen, weil er ein Gebetstreffen hatte. Wie gesagt, war ein gläubiger Mann. Und seine Ingenieure waren dann verärgert, weil sie gesagt haben, wir haben einen Termin, den wir einhalten müssen. Kann ja nicht sein, dass der Chef jetzt selbst früher nach Hause geht. Und da hat er gesagt, ja, das stimmt, wir haben einen Termin, aber ich habe auch einen Termin mit Gott. Habt ihr mal so über das Dienstaggebet nachgedacht? Was ist ein Termin mit Gott? Ist natürlich irgendwie lustig, aber es ist halt auch was dran. Deswegen ist es ja lustig, weil es auch irgendwie was dran ist. Also er hat gesagt, er hat einen Termin mit Gott und ist gegangen. Das ist natürlich klar, was jetzt passiert, sonst will ich die Geschichte nicht erzählen. Er ist zum Gebetstreffen gegangen, hat Danklieder mitgesungen, die Loblieder gesungen, hat gebetet, ist danach wieder nach Hause gegangen und auf dem Heimweg fällt ihm der gesamte Entwurf für die Maschine ein, bis ins letzte Detail. Hat er nur noch alles aufgeschrieben, seinen Ingenieuren vorgelegt und die haben das eingereicht. Die Frucht folgt dem Bleiben in Jesus, nicht andersrum. Das ist das, was wir lernen müssen. Und was wir verinnerlichen müssen vor allem. Wenn ihr es jetzt gehört habt, da ändert sich noch gar nichts. Ihr müsst es umsetzen. Bleibt in Jesus, dann bleibt er in euch und ihr bringt reiche Frucht. Und muss ich mir selber auch sagen. Ich möchte nochmal die ganze nochmal durchlesen, jetzt wo wir das so alles erfasst haben zum Schluss. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich hatte schon gesagt, ein Teil davon ist auch, hängt mit dem Abendmahl zusammen. Es gibt eine sehr enge Parallelstelle dazu, die habe ich euch noch unterschlagen. Die lese ich noch zum Schluss. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 56, wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Das Abendmahl ist ein Teil davon, das ist nicht alles, aber es ist ein Teil davon. Deswegen ist es schön, dass wir es feiern, zusammenhalten. Und Paul, ich möchte dich bitten, dass du es einsetzt, weil meine Stimme langsam nicht mehr mitmacht. Ich wünsche uns wirklich, dass wir das verinnerlichen und umsetzen. Umsetzen, das ist das Wichtige. Amen.